Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir sind in Lukas 17 stehen geblieben und zwar kommen wir heute zu Vers 7. Darf ich bitten, Samuel, dass du uns Abschnitt für Abschnitt liest? Jetzt mal Lukas 17, 7 bis 10.
Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld hinkommt, sogleich sagen, komm her und setze dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen. Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren.
Danke, bis dahin. Das ist gerade noch der Abschluss von A3 und dann beginnt der Teil 4 von 1711 bis 1927. Also A, das soll ja nicht B heißen. So. Und zwar sehen wir gerade im nächsten Vers, den wir noch nicht gelesen haben, da haben wir wieder eine Bemerkung über das, dass der Herr Jesus auf der Reise ist. Und zwar aus der Reise weg aus dieser Welt. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Wir haben gesehen, ab B1, B2, B3, B4, immer zu Beginn eines neuen Teils im Lukas-Evangelium haben wir eine Bemerkung darüber, dass der Jesus auf dem Weg ist. Dieser Teil geht dann bis 1927 und wir sehen der fünfte und damit letzte Teil. B5 beginnt in 1928 und da heißt es, und als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging nach Jerusalem hinauf. Die ganze Reise hat ja das Ziel, ab Kapitel 9, wo B1 beginnt, zu zeigen, wie der Herr Jesus den Weg geht nach Jerusalem und über Jerusalem dann in die Herrlichkeit. Darum endet dann das Lukas-Evangelium im Gegensatz zu dem Matthäus und dem Johannesevangelium mit der Himmelfahrt. Jetzt haben wir also noch den Abschluss von Teil B3 und letztes Mal haben wir die Verse 5 und 6 etwas ausführlich behandelt. Wichtig haben wir letztes Mal festgestellt, überraschend steht in Vers 5 und die Apostel sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Gewöhnlich wird gesagt, die Jünger. Und hier schreibt Lukas, die Apostel. Die Apostel Jesu Christi hatten von dem Herrn eine ganz besondere Befähigung und Autorität bekommen. Sie waren vorgesehen, um schließlich den Grund der Gemeinde als etwas ganz Neues im Heilsplan zu legen. Und darum, das haben wir letztes Mal gesehen, das wäre Wiederholung, mussten die Apostel ausgezeichnet sein mit Zeichen und Wunder und mächtigen Taten. Die 12 Apostel hatten einen besonderen Auftrag im Blick auf die Gläubigen der Gemeinde aus Israel, aus den 12 Stämmen. Und der Apostel Paulus hatte einen speziellen Auftrag im Blick auf die Nationen. Und das machte dann die Gemeinde aus, Juden und Nationen zusammen. Und auch, das haben wir letztes Mal gesehen, ist auch Wiederholung, in 2. Korinther 12, Paulus war sehr stark angegriffen und er musste sich verteidigen. Und da sagt er in 2. Korinther 12, die Zeichen des Apostels habe ich ja aufgewiesen in Zeichen und Wundern und mächtigen Taten. Und in dem Zusammenhang sagen die Apostel, mehre uns den Glauben. Und dann erklärt der Herr Es geht nicht um die Menge von Glauben, sondern es geht darum, dass der Glaube lebendig ist. Und wenn er lebendig ist, auch so klein wie dieses kleine Korn, ein Senfkorn, dann ist das eben möglich. Ihr könntet zu einem Maulbeerbaum sagen, werde entwurzelt und ins Meer gepflanzt. Sehr wichtig ist die Parallelstelle dazu, das haben wir letztes Mal nicht gesehen, in Matthäus 17, Vers 20. Die ist auch sehr aufschlussreich. Liest du, Samuel? Matthäus 17, Vers 20.
Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er würde sich wegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten.
Jawohl. Da, in dieser Parallelstelle, sagt der Herr, der Glaube müsste sein wie ein Senfkorn, das ist das Gleiche. Aber dann könntet ihr zu diesem Berg sagen, werde versetzt. Und in unserer Stelle in Lukas sagt er, ein Maulbeerbaum entwurzelt und ins Meer gepflanzt. Was ist der Zusammenhang in Matthäus 17, Vers 20? Weiß das jemand gerade? Die Jünger waren ja ausgesandt, und zwar die Apostel waren ausgesandt, um Zeichen und Wunder und mächtige Taten zu tun. Und dann waren sie konfrontiert mit einem besessenen Sohn. Und sie konnten den Dämon nicht austreiben. Und das war schon eine Katastrophe. Sie, die Autorität bekommen haben für Zeichen und Wunder und mächtige Taten, können es nicht. Und der Herr erklärt dann, dass das eine ganz besondere Art von Dämon ist. Er sagt in Vers 21, diese Art fährt nicht aus als nur durch Gebet und Fasten. Und zwar im Zusammenhang ab Matthäus 17, Vers 14 bis 20, da geht es darum, dass dieser Sohn stumm war. Das erfahren wir ausführlich in Markus. Ich gebe nur die Parallelstelle an, wo das eben klar gehandelt wird, diese Stummheit. Und da muss man bedenken, dass die Rabbiner schon lehrten, die alten Rabbiner, Besessene zu heilen ist möglich, aber wenn ein Besessener stumm ist, dann ist es unmöglich. Und zwar haben sie, aber das war ihre eigene Lehre, gesagt, man müsse zuerst den Namen des Dämonen erfahren und dann müsse man den Namen nennen und ihm gebieten, auszufahren. Ja, und wenn er den Namen nicht sagt, weil er stumm ist, dann war für sie klar, das kann niemand. Wer kann es dann noch? Natürlich der Messias. Und darum ist es so wichtig in Matthäus 12, das ist das Ende des ersten Teils des Matthäus-Evangeliums, in dem richtig deutlich wird, als Höhepunkt in Kapitel 12, die Führerschaft des Judentums lehnt den Herrn Jesus ab als Messias. Und ausgerechnet dort heilt er einen Besessenen, der stumm und blind war. Und das Volk reagiert völlig richtig. Sie realisieren, das muss ja der Messias sein. Sie sagen, ist das nicht der Sohn Davids? Und die Pharisäer, wieder besseres Wissen, sagen, nein, das tut er durch den Teufel, durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Ja, er hat das gemacht. Und jetzt sehen wir seine Jünger, und zwar die Apostel, eben nicht nur einfach irgendwelche Jünger, die Apostel konnten das nicht. Und der Herr sagt eben in Matthäus 17, Vers 20, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Es ging nicht um die Menge von Glauben, aber ein wirklich lebendiger Glaube. Und da war ein Mangel bei den Jüngern. Und jetzt verstehen wir auch, warum die Apostel eben in unserem Abschnitt sagen, Herr, mehre uns den Glauben. Aber auch da geht es um ein apostolisches Zeichen, das sie vollbringen sollten, selbst das, was eben erwartet war, nur der Messias kann das. Das hätten sie auch, dazu hätten sie auch fähig sein sollen, aber dort war eine Grenze erreicht. Zu wenig Glaube, das heißt zu wenig lebendiger Glaube. Denn der Herr sagt nicht, großer Glaube müsst ihr haben, sondern wie ein Senfkorn und dann könntet ihr zu einem Berg sagen, werde versetzt. Also ist ganz interessant, dass also diese zwei Stellen über das Sprechen gebieten für ein mächtiges Wunderwerk, das ist gerade im Zusammenhang mit der Autorität der Apostel und nicht einfach schlechthin der Gläubigen. Ja, bitte, Manfred. Ja, genau.
Also das versteht das Geheimnis nicht.
Also es war eben zwei Dinge, die fehlten.
Zu wenig Glaube.
Es war Glaube, der nicht genügend lebendig war. Das war das eine. Und das andere kommt dazu, der Herr sagt, überhaupt diese Art, da müsstet ihr noch als Apostel sogar zusätzlich beten und fasten. Bei dem Herrn lesen wir das übrigens nicht in Matthäus 12, wo er dieses messianische Wunderwerk tut, die Heilung eines stummen und sogar blinden Besessenen. Er hat das einfach geboten und getan. Aber den Aposteln sagt er, diese Art fährt nicht aus als durch Gebet und Fasten. Ja, Gamine?
Die Parallelstelle wäre Markus 9, 25.
Ja, genau. Habe ich das jetzt nicht angegeben? Ja. Das ist Markus 9, korrekt, und zwar ab Vers 14 bis und mit 29, wie du sagst, genau. Und auch dort, 9, Vers 29, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet und Fasten. Danke. Ja, dann gehen wir weiter. Wir haben gelesen ab Vers 7. Und der Herr fügt gleich an, wer aber von euch, der einen Knecht hat, jetzt richtet sich also nochmals ganz bewusst an die Apostel und erklärt, obwohl der Herr ihnen diese Gewalt gegeben hat, Zeichen und Wunder und mächtige Taten zu tun, können sie sich gar nichts einbilden auf ihren Dienst. Und darum dieses Gleichnis, diesen Vergleich mit einem Knecht, der pflügt und weidet und dann vom Feld heimkommt. Zwischendurch noch eine Frage, Christoph?
Wir haben hier im Livestream jemanden, der fragt, was genau versteht man unter lebendigem Glauben?
Was versteht man genau unter lebendigem Glauben? Das ist der Kontrast zu einem toten Glauben. In Jakobus 2 wird erklärt, auch die Dämonen glauben, dass es Gott gibt. Aber das ist ein toter Glaube. Und ein lebendiger Glaube ist ein Glaube, der sich auch in gottgemäßen Werken auswirkt. Das ist die Lehre von Jakobus. Und wir erfahren also in Lukas 17 und in Matthäus 17, dass eben bei den Aposteln damals noch ein Mangel da war. Aber eben in diesen 3 Jahren, in denen der Herr predigte und er die Jünger und auch die Apostel, eben 12 aus all den vielen Jüngern, besonders unterwies und belehrte, da hatten sie so vieles zu lernen. Aber wir sehen, wie ein Petrus am Ende dieser 3 Jahren tragisch zu Fall kommt und den Herrn verleugnet. Aber nachher sehen wir einen völlig anderen Petrus in der Apostelgeschichte, nachdem er dann wiederhergestellt war. Aber das war wirklich eine Zeit, wo Mangel noch ausgefüllt wurde. Und nachher sehen wir einen vollmächtigen Dienst der Apostel. Das bedeutet aber nicht einen vollkommenen Dienst. Auch sie haben versagt. Zum Beispiel Petrus, von dem wir gesagt in Galater 2, als er da in Antiochia auf Besuch war. Und dann kamen Juden von Jerusalem auf Besuch. die im Umfeld von Jakobus waren. Barnabas hat geheuchelt und Petrus ließ sich durch die Heuchelei von Barnabas mitreißen. Und da ist der Apostel Paulus ihm dann öffentlich entgegengetreten und hat ihn zurechtgewiesen in der Öffentlichkeit. Also eben, ein treuer und hingebungsvoller Dienst, bewährter Dienst, bedeutet nicht Fehlerlosigkeit, überhaupt nicht. Aber wir sehen eine grundsätzliche Wende, wenn wir die Jünger betrachten, während den 3 Jahren in den Evangelien und dem, was wir nachher sehen, ab Pfingsten. Habe ich so geantwortet? Gut, jetzt weiter. Der Herr sagt also, wer von euch, der einen Knecht hat, und er erklärt, wenn ein Knecht heimkam, so war das damals in dieser Gesellschaft ganz normal, dann sagt man ihm nicht, so, jetzt hast du genügend gearbeitet, jetzt kannst du da gleich hinsetzen, sondern es wird erwartet, dass er auch da noch den Herrn des Hauses bedient und dann erst isst und trinkt ihr. Und danach, Vers 9, war das eben üblich, dass der Hausherr diesem Knecht nicht speziell danken muss, dass er das Befohlene getan hat, sondern das gehört zu seiner Pflicht als Knecht. Und jetzt macht der Herr die Anwendung, so ist es eigentlich auch mit euch. Wenn wir dem Herrn, der Herren, dienen, können wir uns nicht nachher auf die Schultern klopfen und sagen, das haben wir ganz fantastisch gemacht, sondern er sagt, so auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Also obwohl er ihnen eine so besondere Stellung gab als Apostel, ausgestattet mit Macht, Zeichen, Wundern und mächtigen Taten, sie müssen sagen, wir sind unnütze Knechte. Jetzt ist das natürlich etwas herausfordernd, unnütze Knechte. Wieso sagen sie das? Es hat natürlich den Sinn von unnötig. Sie haben schon etwas Nützliches gemacht, aber der Herr ist nicht auf uns angewiesen, auf unseren Dienst. Wir sehen das so eindrücklich im Buch Esther. Esther wurde ausgewählt von Gott als ein ganz besonderes Werkzeug. Eine ganz besondere Dienerin. Sie sollte nämlich das gesamte Judentum im 5. Jahrhundert vor Christus vor dem Untergang retten. Haman hatte die Erlaubnis des persischen Königs, die Juden umzubringen von Afrika. Bis dahin erstreckte sich das Persische Reich bis nach Indien. Und die das Judentum, also das Judentum, die ganze Judenheit gerettet hatte, das war Esther. Und jetzt möchte ich lesen aus Esther 4. Mordechai gibt ihr ganz genaue Anweisung, wie sie vorgehen muss. Und könntest du lesen, Samuel? 4, Vers 14. Vielleicht schon ab Vers 13.
Da ließ Mordechai der Esther antworten: Denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist.
Ja, also Mordechai, ihr Onkel, sagt dir ganz klar, Gott hat einen besonderen Plan mit dir. Und es muss so sein, dass es einen tiefen Grund hat, warum du zum Königtum gekommen bist in dieser Zeit. Aber wenn du jetzt schweigst und deine Aufgabe nicht erfüllst, Gott wird die Judenheit trotzdem retten. Das hängt nicht von Esther ab. Aber er wollte Esther dafür gebrauchen. Und wenn sie schweigen würde, dann wird von woanders her Errettung entstehen. Es wird nicht gesagt, wie. Aber Gott hat ja eine andere Möglichkeit. Er ist nicht abhängig von Esther. Aber wir sehen gar niemanden in der Weltgeschichte, der Esther hätte vertreten können. Aber Gott hat ja einen Weg gehabt. Er sagt nicht mal eine andere Person, sondern er sagt eben, dass auf eine andere Weise würde Rettung zustande kommen. Und das ist sehr wichtig, gerade wenn man so schwierige Situationen sieht in der Bibel. Isaak wollte Esau segnen. Und es war ja ganz klar, der Ratschluss Gottes war schon längst bekannt. Das Erstgeburtsrecht wird nicht Esau, sondern Jakob, der jüngere Sohn, bekommen. Ja gut, aber jetzt ist alles eingefädelt. Der muss nur noch schnell auf die Jagd gehen und danach ein besonderes Essen bereiten. Und Isaak wird den Segen, den messianischen Segen der Erstgeburt, wird er Esau geben. Und Jakob dachte, jetzt gibt es keinen anderen Weg, als das zu tun, was meine Mutter mir beibringt. Ich muss meinen Vater brutal betrügen, vorgeben, als sei ich Esau, und so komme ich zu diesem verheißenen Recht. Und es ging dann auch so. Aber Gott ist doch nicht angewiesen auf den Betrug von Jakob. Er hätte auf der Jagd bewirken können, dass Esau einen Herzinfarkt hat. Und er wäre gar nicht mehr nach Hause gekommen. Gott hätte andere Wege gehabt. Er hat ganz klar gesagt, Jakob wird diesen Segen bekommen. Und selbst wenn eine Situation entsteht, wo man denkt, ja, jetzt ist es gar nicht mehr möglich anders, da muss man betrügen. Nein, Gott hat andere Wege und andere Möglichkeiten. Und das können wir eben auch da von daher lernen. Er ist nicht abhängig von uns, aber er will uns gebrauchen. Und dann, wenn wir getan haben und unseren Dienst getan haben, können wir uns nicht rühmen, sondern wir haben das getan, was Gott uns aufgetragen hat. Und die Knechte sagen, wir sind unnütze Knechte. Also das Wort ist wirklich hart, unnütz, unbrauchbar. Aber dabei sind sie doch nütz und sind doch nützlich und brauchbar. Wie soll man das erklären? Und das ist etwas, was in der Literatur ganz wichtig ist, dass man die verschiedenen Stilfiguren unterscheidet. Das ist also auch außerbiblisch in der Literatur so und eben auch in der Bibel. Stilfiguren wie zum Beispiel die Hyperbel. Das ist die Stilfigur, der Hyperbel, ist das der Begriff nicht bekannt? Doch.
Hyperbolische Rede.
Ja, hyperbolische Rede.
Splitter und Balken im Auge.
Gerade ein Beispiel, übertriebene Rede. Der Herr sagt in Matthäus 6, eben wenn man einen Splitter aus dem Auge des Bruders rausnehmen will, sollte man zuerst bei sich den Balken rausnehmen. Ganz klar, kein Balken passt ins Auge, aber das ist hyperbolische Rede. Übertriebene Rede, um etwas ganz drastisch und klar zu machen. In der deutschen Literatur gibt es zum Beispiel ein Beispiel, da wird ein junger Mann beschrieben und von ihm heißt es, er ist so dünn, dass fast das Licht der Sterne durch ihn hindurch scheinen könnte. Und das ist hyperbolische Rede und das ist in der Literatur so. Niemand hat den Eindruck, der Autor meint, dass das so möglich wäre, aber es ist eben, um drastisch etwas auszudrücken. Und nun, der Gegensatz von Hyperbel ist Litotes. Das ist Untertreibung. Und wir kennen das. Also man hat ein Riesenproblem mit jemandem und sagt ihm, also ich habe da schon ein bisschen ein Problem. Wieso sag mal ein bisschen? Es ist nicht gelogen, sondern das ist die Untertreibung, um eben das erträglicher auszudrücken. Dass man nicht sagen muss, ich habe ein gewaltiges Problem. Ich habe schon ein bisschen ein Problem. Und das ist sehr üblich in der Sprache und wird eigentlich normalerweise auch korrekt verstanden. Und hier ist es eben auch so, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das ist die Untertreibung der Bescheidenheit. Ja? Ein anderes Beispiel. Man macht einen wunderbaren Kuchen und bereitet sonst noch Dinge vor und kommt dann an eine Feier und übergibt das. Und die Hausfrau, die bedankt sich so und man sagt, nichts zu danken. Ja, muss man mal schauen, was geschehen würde, wenn sie das so gemacht hätte. Das ist der Punkt. Man sagt, nichts zu danken. Aber wenn sie nicht danken würde, man sagt, was ist das für eine Dankwürdigkeit? Ich habe so viel gemacht. Ja, aber eben, wenn man sagt, nicht zu danken, nicht der Rede wert, ist das eben diese Stilfigur, Litotes, man untertreibt als Ausdruck der Bescheidenheit. Ja, jetzt gehen wir weiter, Vers 11 bis 19, bitte, Samuel.
Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet.
Danke. Diese Geschichte kommt nur im Lukas-Evangelium vor, muss also auch im Zusammenhang mit der Botschaft des Lukas-Evangeliums eine besondere Bedeutung haben. Hier beginnt jetzt, wie gesagt, Teil 4. Der Jesus geht, das Ziel ist Jerusalem, aber er ist noch nicht in Jerusalem, sondern im Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa. Man kann sich das so gut merken. Das Land Israel in der Zeit des Neuen Testaments, dreiteilig. Oberster Teil, Galiläa. Mittlerer Teil, Samaria. Südlicher Teil, Judäa. Mit der Hauptstadt Jerusalem. Und jetzt ist der Herr Jesus also im Grenzbereich zwischen Galiläa und Samaria. Und darum kommen hier eben Juden und auch ein Samaritaner vor. Also gerade so in dem Grenzbereich, wo man eben beiden Leuten begegnen konnte. Und jetzt haben wir gerade vorhin das wiederholt mit dem messianischen Zeichen. Ein besonderes Zeichen war also die Heilung eines stummen Besessenen. Aber hier haben wir wieder ein ganz besonderes messianisches Zeichen, die Heilung eines Aussätzigen. In der rabbinischen Literatur wird gesagt, ein Aussätziger ist ein lebendig Toter. Es sei so schwierig, einen Aussätzigen zu heilen, wie einen Toten aufzuerwecken. Und das macht also klar, dass in den Evangelien nicht davon ausgegangen werden kann, dass hier gewisse Aussatzformen gemeint sind, die sogar spontan heilen können, sondern wirklich die hoffnungslose Form von Aussatz. Und wir haben das schon gesehen in Lukas 5, ausführlich behandelt, und das ist nur ganz kurze Repetition. Der Jesus heilt einen Aussätzigen und schickt ihn auch zu den Priestern. Lukas 5, Verse 12 bis 16. Und dann geht der Herr an einen öden Ort, um zu beten. Das war so sensationell. Ein geheilter Aussätziger kommt nach Jerusalem. Er musste außerhalb der Stadtmauern warten, denn Aussätzige durften nicht in Städte hineingehen mit einer Ringmauer. Aber er musste mitteilen, dass ein Priester geholt wird, und zwar ein Spezialist für 3. Mose 13 und 14, wo beschrieben wird, wie der Aussatz diagnostiziert werden muss und wie auch die Heilung. Und wie man bei Heilung vorgehen muss. Der musste also aus der Stadt herauskommen und ihn untersuchen. Diejenigen, die einmal von diesen Spezialisten diagnostiziert wurden mit Aussatz, die wurden natürlich aufgelistet. Und jetzt kommt er raus, musste feststellen, der ist geheilt. Und sowas hat es noch nie gegeben seit den Tagen Moses. Das letzte Beispiel, also in Israel, muss ich sagen, war die Heilung von Miriam. Nachdem sie gegen Mose geredet hatte, wurde sie aussätzig. Das ist 4. Mose 12. Und dann nach einer Woche hat Gott sie wieder geheilt. Aber nachher gab es das nie mehr in Israel. Nur außerhalb von Israel, Naaman der Syrer. 2. Könige 5. Aber nicht in Israel. Und jetzt das erste Mal kommt einer nach Jerusalem. Und der musste dann die Anforderungen von 3. Mose 14 erfüllen, musste dann in den Tempel gehen, alle seine Haare scheren und auch die vorgeschriebenen Waschungen durchführen und auch die Opfer darbringen nach 3. Mose 14. Und dazu gab es einen ganz speziellen Vorhof im Tempel. Und zwar im Frauenvorhof, das war der zweite Vorhof, gerade angegliedert an den innersten Vorhof mit dem Tempelhaus und dem Altar. Da gab es in den Ecken 4 offene Höfe. Also nordwestlich, das war die Lepra, der Leprahof oder die Leprakammer. Und da musste ein Geheilter alles vorbereiten, all die Rituale. Man hat das also gebaut, obwohl man das nie gebraucht hat. Man muss sich vorstellen, das war wirklich das erste Mal, wo das dann eine Funktion hatte. Dann im Nordosten dieser Hof, das war die Kammer für das Holz des Altars. Da wurde das Holz aufgeschichtet für den Brandopferaltar und das unbrauchbare Holz wurde dort ausgesondert. Dann der Hof links, wenn man da durch den Haupteingang östlich reinkam, links, das wäre also südöstlich, das war die Nazireerkammer, wo solche, die ein Nazireergelübde gehabt haben für eine bestimmte Zeit, und es ist abgelaufen, die müssen dorthin kommen, ihre Haare scheren, die auf einer Feuerstelle dort verbrennen und all die Rituale nach 4. Mose 6 erfüllen. Und dann noch der Hof im Südwesten, das war die Öl- und Weinkammer. Dort wurde das Olivenöl und der Wein für die Gießopfer in Verbindung mit dem Brandopfer wurden dort aufbewahrt und das Öl für den Leuchter und so weiter. Also eine bauliche, wichtige Struktur, mit der Israel ständig konfrontiert war und immer musste man sagen, haben wir noch nie gebraucht. Und jetzt wurde das gebraucht und die Auswirkung ist ja sichtbar, das ist auch Wiederholung, Lukas 5, Vers 17 liest du, Samuel.
Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte. Und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen.
Ja, also gleich nach diesem Ereignis wird gesagt, der Herr ist da in Galiläa am Dienen, und zwar in Kapernaum, wie man aus Markus 2 weiß. Das sind Gesetzeslehrer da, Gesetzeslehrer und Pharisäer, also Rabbiner aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Also Rabbiner aus ganz Israel. Wieso kommt eine solche Vertretung? Ja, jetzt wurde klar, noch nie ist so etwas geschehen seit Mose. Also das könnte wirklich der Messias sein. Das muss der Messias sein. Und darum wollten sie jetzt prüfen, was predigt ihr eigentlich? Denn der Messias muss natürlich auch so predigen, dass es in Übereinstimmung ist mit dem Alten Testament. Und das wollten sie prüfen. Und jetzt schickt der Herr ihnen noch 9 weitere. Muss ich vorstellen. Das war damals eine solche Sensation. Und jetzt, wo wir sehen, der Herr ist immer mehr auf dem Weg nach Jerusalem, das Ende kommt, er schickt ihnen noch 9. Und die ganzen Rituale werden nochmals durchgeführt. Und natürlich, der Sanhedrin muss sich damit auseinandersetzen. Also, niemand kann dieses Wunder tun, als nur der Messias. Und sie müssen die befragen. Wie war das mit dieser Heilung? Was habt ihr, wie ist das geschehen? Wer war die Person, die euch geheilt hat? Nicht wahr? Wie wir das kennen von dem Blindgeborenen. Johannes 9, mit dem Detail beschrieben, die Pharisäer fragen, wie war das, wer war das? Und er sagt, das habt ihr mir aber schon mal gefragt. Und jetzt fragt ihr mir das nochmals. Ja, die mussten das ganz genau und akribisch untersuchen. Und auch da, akribisch, wie ist... 10 Zeugnisse, er ist der Messias. Und unsere führenden Rabbiner sagen, das kann nicht der Messias sein. Wie geht das? Also, man sieht, was diese Geschichte beinhaltet. Aber das Traurige ist, der Jesus sagt, geht, zeigt euch den Priestern, die gehen. Und die gingen also alle hin, obwohl sie gar noch nicht geheilt waren. Denn erst unterwegs, nachdem sie gehorsam waren, wurden sie geheilt. So ist es auch bei den Blindgeborenen gewesen. Der musste zuerst nach Siloam runtergehen und sich dort waschen. Dann wurde er sehend. Und er konnte bezeugen, so etwas ist von Ewigkeit her noch nie geschehen. Also die Heilung des Blindgeborenen war noch spezieller. Aussätzige wurden nämlich geheilt. Miriam, dann nicht mehr, niemand mehr in Israel, aber auch ein Naaman. Aber beim Blindgeborenen, da konnte er sagen, so etwas hat man noch nie gehört, von Ewigkeit her nicht gehört. Dass ein Blindgeborenen die Augen geöffnet worden sind. Und darum dieses ganze Unterfangen, diese Befragung. Aber die haben geglaubt, sind gegangen und einer stellt fest, ich bin geheilt. Und er kehrt zurück und fällt vor dem Herrn nieder und das war ein Samariter, kein Jude. Und der Herr sagt, es waren 10. Wo sind die 9? Nur dieser Fremde. Und warum schreibt das Lukas? Lukas ist der einzige Bibelschreiber, von dem wir wissen, dass er kein Israelit war. Und er hat das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben. Und ihm war natürlich das Thema ganz besonders am Herzen, dass die Gnade Gottes in dem Herrn Jesus die Grenzen Israels sprengt und zu den Nationen geht. Und das haben wir gefunden von Anfang des Lukas-Evangeliums an, wie das wie ein roter Faden hindurchgeht, dieses Thema, dass der Herr die Nationen will. Und darum kommt diese Geschichte nur hier vor, ein Samariter, ein Fremder erkennt den Messias und dankt ihm auch dafür. Und die anderen sind einfach verschwunden. Und darum, der zweite Teil von dem Doppelwerk des Lukas, die Apostelgeschichte, zeigt dann, wie das Evangelium ausgeht von Jerusalem, schließlich nach Samaria und dann zu den Heiden und bis nach Rom. Das ist sein Anliegen, das zu zeigen, das Evangelium geht in die Welt und wird geglaubt in der Welt. Dieser Fremde glaubt und betet an. Ja, gehen wir weiter. Liest du? Hast du noch was? Ja?
Könnte es sein, dass diese 9, dass es ihnen verboten wurde, zurückzugehen, weil sie schon den Beschluss gefasst haben, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht?
Dass diese 9 einen Verweis bekommen hatten, nicht mehr zurückzugehen, das ist denkbar in Jerusalem, weil die Entscheidung, dass der Jesus nicht der Messias ist, das wurde schon längst gefällt. Und zwar haben wir das auch früher gesehen, in Kapitel 6 haben wir gesehen, genau ein Jahr nach Beginn des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus, da wurde beschlossen, dass er sterben muss. Der Beschluss war nach einem Jahr klar. Das ist übrigens dieser Beschluss aus Markus 3, Vers 6. Und Anhand der Angaben im Lukas-Evangelium, als Parallelstelle zu Markus 3, Vers 6, können wir das ganz genau datieren auf eben das Jahr, am Ende des ersten Jahres. Und das war also entschieden. Aber, Carmine, der Punkt ist ja der, der Samariter wurde geheilt unterwegs und dann ging er zurück. Also, die hätten alle auch unterwegs vom Moment der Heilung an zurückkehren können und nicht erst nach Jerusalem gehen, um dann zu hören, das ist übrigens nicht der Messias. Ja.
Dann noch etwas. Der Samariter wäre ja nicht nach Jerusalem gegangen zum Priester, der wäre ja auf dem Galilee zu einem Priester gegangen.
Ja, sehr gut, dass du das sagst. Das ist natürlich noch eine Pointe. Der Samariter, der wäre natürlich nicht nach Jerusalem gegangen, weil die Samariter lehren, Jerusalem ist nicht der richtige Ort. Sondern der richtige Ort ist der Berg Garizim. Und dazu haben sie sogar ihre Bibel gefälscht. Die Samaritaner auf dem Garizim sind noch heute ganz stolz auf ihre Torarolle, eine sehr alte, in der Synagoge aufbewahrt. Die benutzen sie aber normalerweise nicht, nur für ganz besondere Momente. Es gibt dann noch eine Kopie davon, die haben sie heute in ihrem Samaritanermuseum und die kann man jederzeit sehen. Aber dort haben die in 2. Mose 20 bei den 10 Geboten noch ein Gebot eingefügt, dass man Gott anbeten müsse auf dem Garizim. Sie haben also wirklich die 10 Gebote noch gefälscht. Aber nun, dieser Samariter hat den Befehl bekommen, zeigt euch den Priestern. Und da hätte er eben zu den Priestern auf dem Garizim gegangen. Und die haben übrigens Priester bis heute und auch einen hohen Priester. Ununterbrochen haben sie das weitergeführt bis heute. Haben einen hohen Priester angetroffen. Da war gerade, saß er auf einem Bänklein, hat einen Spaziergang gemacht und da bin ich mit Miriam aus dem Auto ausgestiegen und mit ihm ein paar Worte gewechselt. Also der ist immer noch da, ein alter Mann. Und die Priester sind alle da, aber die mussten auch diesen Fall untersuchen. Verstehen? Ja, aber das muss ja der Messias sein. Und jetzt sehen wir, wie der Herr eben dieses Volk vorbereitet hat. Und dann als später in Apostelgeschichte 8 Philippus nach Samaria geht, und predigt, da ist eine riesige Menge zum Glauben gekommen. Ja, also, so viel zu diesem Detail, dass er ein Samariter war. Und jetzt Vers 20 und 21. Nein, lies jetzt gerade bitte bis 37.
Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern: Es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen der Tage des Menschensohnes zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe hier oder siehe dort. Geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Wer an jenem Tag auf dem Dach ist und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um dasselbe zu holen. Ebenso wer auf dem Feld ist, der kehre nicht wieder zurück. Gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren, und wer es verliert, der wird es erhalten. Ich sage euch, in dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Zwei werden miteinander mahlen, die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden auf dem Feld sein, der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Und sie antworteten und sprachen zu ihm, woher? Und er sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da sammeln sich die Geier.
In diesem Teil 4, der eben mit 17,11 beginnt, geht es um das Thema Vorbereitung auf die Königsherrschaft des Messias. Und wir sehen dieser erste Abschnitt mit den 10 Aussätzigen, das stellt nochmal dar, Jesus Christus ist der verheißene König. Also nochmals ein zehnfacher Donnerschlag, kann man sagen, mit diesem messianischen Zeichen. Und jetzt kommen die Pharisäer und fragen, wann kommt das Reich Gottes? Also die Herrschaft des Messias. Das Reich Gottes ist das, was im Judentum erwartet wurde. Wenn der Messias kommt, wird er einmal über die ganze Welt herrschen, regieren. Und der Jesus erklärt, jetzt in dieser Zeit kann man das nicht so offensichtlich sehen. Darum sagt er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Aber in der Zukunft wird das Reich Gottes einmal erscheinen, so dass es völlig klar ist. Und das sagt er nämlich in Vers 24. Lies du gerade nochmals, Samuel.
Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag.
Jawohl. Der Sohn des Menschen an seinem Tag. Was ist das, sein Tag? In der rabbinischen Literatur wird die Zeit der Herrschaft des Messias genannt Yemei Mashiach, die Tage des Messias. Und wenn der Herr Jesus also spricht mit diesem Titel der Sohn des Menschen, dann verweist er direkt auf Daniel 7, Vers 14, wo Daniel sieht in der Vision, der Sohn des Menschen kommt auf den Wolken des Himmels und übernimmt die Weltherrschaft. Der Sohn des Menschen an seinem Tag, also dann an den Tag des Messias, an dem er herrschen wird. Und dieser Ausdruck kommt übrigens dann später auch in den Briefen wiederholt vor, der Tag Christi. Das ist das tausendjährige Friedensreich, wenn er kommt als König in Macht und Herrlichkeit. Das ist der Tag Christi. Zum Beispiel in 2. Thessalonicher 2. Der Minderheitstext hat dort Tag des Herrn, aber der Mehrheitstext hat Tag Christi. Sie sollen also nicht meinen, die Thessalonicher, weil sie verfolgt wurden, dass jetzt schon der Tag Christi da sei. Dieser Tag Christi, das heißt das tausendjährige Reich, das kann nicht kommen. Zuerst muss der Abfall kommen und dann muss der Antichrist kommen. Und erst dann kommt der Tag Christi, der übrigens eingeleitet wird durch die große Drangsalszeit. Darum meinten die Thessalonicher, sie seien schon am Tag Christi in der Drangsalszeit. Ja, also das zu diesem Ausspruch in Vers 24, der Herr macht klar, dann wird es so klar sein, wenn er kommt. Wie der Blitz leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen. So deutlich sichtbar wird er kommen in der Zukunft. Das ist das zweite Kommen. Aber das erste Kommen, da ist es nicht so klar, nicht so deutlich. Darum sagt er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könne. Dass es so ganz offensichtlich sichtbar ist. Aber der Herr sagt, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er, der König, war da. Und wo der König war, da ist sein Reich. Aber sie waren so blind über seine Person, dass er sagen muss, es kommt nicht so offensichtlich. Ja? Über diesen Vers wurde oft diskutiert, was das genau heißt. Es gibt nämlich auch die Übersetzung, denn siehe, das Reich Gottes ist in euch. Hat das jemand in seiner Übersetzung so?
Inwendig in euch.
Inwendig in euch. Das ist welche Übersetzung? Luther, ja. Aber man kann klar argumentieren, dass es nicht korrekt ist, denn das Reich Gottes ist ja nicht inwendig in den Ungläubigen, in den Herzen der Ungläubigen. Und er spricht ja die Pharisäer an. Aber korrekt ist, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er, der König, stand mitten unter diesen Pharisäern. Und dann in Vers 22 sagt der Herr Jesus, liest du nochmals, Samuel.
Er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen der Tage des Menschensohnes zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen.
Jawohl. Also, jetzt sagt er, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Der König ist da. Aber der Herr Jesus sagt, es kommt eine Zeit, die wird ganz anders sein. Da werdet ihr einen tiefen Wunsch haben. Einen Tag der Tage des Messias. Sieht man jetzt wieder, das passt genau mit dieser rabbinischen Ausdrucksweise überein. Yemei Mashiach, die Tage des Messias. Einen solchen Tag, wo er herrscht, zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und man wird zu euch sagen, siehe hier oder siehe dort. Geht nicht hin, folgt auch nicht. Also, es wird eine Zeit geben, wo er gar nicht mehr da ist. Und wo man sich sehnen würde, er käme und würde endlich Ordnung schaffen in einer chaotischen Welt. Und das ist nun so, dass wir das Reich Gottes in drei Phasen unterscheiden können. Phase römisch 1, der König ist da und bietet Israel die Herrschaft an, aber er wird abgelehnt von der Führerschaft. Und dann sehen wir, der Herr Jesus geht nach Jerusalem, er wird getötet, aber danach geht er in die himmlische Herrlichkeit zurück. Aber seine Nachfolger, die sind weiterhin auf der Erde. Und zwar im Reich Gottes in Phase 2. Der König ist nicht mehr da. Nur seine Diener, seine Untertanen. Und darum wird auch diese Zeit im Neuen Testament bezeichnet als Reich Gottes. Das Reich Gottes, zum Beispiel in Matthäus 13, in diesen Reich Gottes Gleichnissen wird genau beschrieben, wie diese Zeit aussehen wird, wo der König abwesend ist, aber die Knechte sind da. Auch Matthäus 25, das Gleichnis, der Herr verteilt Talente an seine Knechte, sagt, handelt, bis ich komme, gewissermaßen, und dann geht er weit weg in ein anderes Land. Und wir lesen in Matthäus, nach langer Zeit kommt der Herr jener Knechte zurück. Das macht klar, dass also diese Zeit lange dauern würde. Aber dann kommt er zurück und rechnet ab. Und das ist eben, wenn er kommt, wie der Blitz leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, dann wird Phase 3 kommen. Und das ist das tausendjährige Friedensreich. Das ist das Reich Gottes, so wie es im Alten Testament ausführlich beschrieben worden ist. Phase 2 wurde im Alten Testament nicht beschrieben. Und darum werden eben diese Gleichnisse, die das Reich Gottes oder das Reich der Himmel in Matthäus 13 für diese Zeit beschreiben, genannt die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Ein Geheimnis im Neuen Testament ist eine Wahrheit, die im Alten Testament verborgen war, erst durch das Kommen des Messias und durch das Kommen des Heiligen Geistes offenbart wurde. Also diese drei Phasen des Reiches Gottes muss man unbedingt unterscheiden. Und sonst hat man immer ein Durcheinander. Und das wird in der Christenheit so durcheinander gebracht, dass viele sagen, das Reich Gottes, das sei schon jetzt und wir müssen die Welt transformieren und müssen auch gesellschaftlich relevant die Welt verändern und am Schluss kommt dann Jesus Christus quasi als Abschluss des tausendjährigen Friedensreiches. Nein, das ist Phase 2. Es geht nicht darum, dass wir die Welt gut machen, aber dass wir das Evangelium verkündigen, bis er dann kommt als Richter. Und das tausendjährige Friedensreich ist eine zukünftige Hoffnung. Ja, Manfred?
Die Entrückung, also vor dem zweiten Kommen, ein Delta vorher?
Natürlich, das ist ja dann auch wieder ein Geheimnis. Und zwar so, dass die Entrückung mindestens 7 Jahre vor der Wiederkunft des Herrn, denn die 70. Jahrwoche Daniels, die wird nach der Entrückung da stattfinden. Und die Entrückung ist also noch so mindestens 7 Jahre, bevor er kommt in Macht und Herrlichkeit. Aber jetzt ganz wichtig, in den Evangelien ist die Entrückung noch nicht wirklich offenbart. Es gibt ganz wenige Hinweise des Herrn. Die völlige Offenbarung dieses Geheimnisses ist dann dem Apostel Paulus übergeben. Er schreibt in 1. Korinther 15, 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Und dann spricht er über die Entrückung. Und in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 beschreibt er auch nochmals, was das genau beinhaltet, dieses Ereignis. Ist die Frage so beantwortet, Manfred? Ja, und jetzt noch wichtig, Vers 23, und man wird euch sagen, siehe hier oder siehe dort. Das ist hier ganz kurz angedeutet, was der Herr Jesus dann in Lukas 21 in seiner Endzeitrede auf dem Ölberg ausführlicher darlegt. Dort sagt er, kannst du lesen, Samuel?
Lukas 21?
21, 8.
Da sprach er, habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet. Denn viele werden unter meinem kommen und sagen, ich bin es und die Zeit ist nahe. Lauft ihnen nun nicht nach.
Jawohl. Da sagt der Herr, er geht quasi weg und wird erst später wieder kommen, aber in der Zwischenzeit werden ganz viele falsche Messiasse kommen, die sagen, ich bin es, ich bin der Messias. Und auch, die Zeit ist nahe gekommen, jetzt bricht dann die messianische Zeit an, ja? Und der Herr sagt, geht ihnen nicht nach. Und hier sagt er, sie werden sagen, siehe hier oder siehe dort. Geht nicht hin, folgt auch nicht. Also, du meinst der Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Dass er wieder aufersteht. Ja, der ist ja 1992 gestorben. Und es gibt heute noch etwa 300.000 Anhänger, die sagen, das ist der Messias. Aber seit der Herr weggegangen ist, ab den 40er Jahren kam ein falscher Messias. Und dann in den weiteren Jahren, im Ganzen sind bis heute über 50 falsche Messiasse aufgetreten im Judentum. Und die Geschichte ist ganz interessant. Die Geschichte dieser 50. Und das hat zum Teil sogar Auswirkungen gehabt auf die Christenheit. Also, das beantwortet deine Frage. Das bezieht sich nur auf die Juden. Aber das hat effektiv auch Auswirkungen gehabt auf die Kirchengeschichte. Denn die Kirchengeschichte und die jüdische Geschichte ist sehr verwoben, weil das jüdische Volk ab dem Jahr 70 ja weltweit zerstreut wurde und ganz stark eben nach Europa. Und da gibt es eine verwobene Geschichte, aber es ist ganz schrecklich zu sehen, was da geschehen ist. Diese 50 Messiasse, ich habe einmal einen Bibelstudentag darüber gemacht, man kann das bei sermon-online.de runterladen, da behandle ich viele Geschichten dieser 50 falschen Messiasse. Zum Beispiel Bar Kochba, 132 bis 135, hat das Judentum verführt zu einem Aufstand gegen Rom. Da kamen wieder 1 Million um. Und dann ein anderes Beispiel, das ich jetzt so kurz zitiere, um 400 herum trat der falsche Messias Mose auf Zypern auf. Und er sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, die Zeit ist Galut, so sagt man, die Erlösung. Also genau so wie der Herr sagt, Sie sagen, die Zeit ist gekommen. Die Zeit des Galut ist da und ihr braucht jetzt euer Geld nicht mehr. Können wir das alles abgeben? Und er hat das eingesammelt und dann sagt er, jetzt der große Tag der Erlösung wird bald stattfinden. Jetzt müssen wir da auf die Ostseite von Zypern gehen. Alle sind dahin gegangen, standen da oben auf den steilen Klippen und er hat gesagt, jetzt wird sich das Meer öffnen und wir gehen heim ins verheißene Land. Denn in der messianischen Zeit müssen alle Juden wieder heimkehren ins Land der Vorfahren. Aber sie waren ja zerstreut. Jetzt gehen wir zurück, das Meer wird sich teilen. Die haben sich alle gefreut. Und dann sagt er, aber es braucht noch etwas von euch. Ihr müsst zuerst runterspringen und dann wird sich das Meer teilen. Und die sind runtergesprungen und Leute sind ertrunken und Fischer konnten gewisse Leute noch retten und dann sah man den Mose nicht mehr. Und das Geld auch nicht. Also unglaublich. Oder im Mittelalter trat in Kurdistan, also heute Nordirak, trat ein falscher Messias auf und der hat gesagt, ich bin der Messias. Und die Zeit des Galut kommt jetzt, der Lösung. Und sie wussten, sie werden heimgehen, heim ins Land der Väter. Und sie wussten ja aus Jesaja, dass sie in der Endzeit, wenn der Messias kommt, werden sie heimfliegen wie Vögel ins Land der Väter. Ich gebe die Stelle nur schnell an. Und ja, damals gab es noch keine Flugzeuge. Und da hat er sie also verwiesen auf Jesaja 60. Vers 8. Wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und gleich Tauben zu ihren Schlägen? Ja, und er hat ihnen bewiesen, dass er fliegen kann. Und zwar in Vollmondnächten ist er von einem Baum auf den anderen rübergesprungen. Und die haben geglaubt, er kann fliegen. Ja, und einige Zeit später ist die ganze Bewegung als Betrug aufgeflogen und wieder eine Depression. Das war sehr typisch. Nach einem falschen Messias, nach dem anderen, gab es Depression im jüdischen Volk. Und noch eine Geschichte möchte ich erwähnen, besonders hervorheben, rund um die Zeit 1666. Da trat ein falscher Messias namens Shabbatai Zvi auf. Und das war eine Sensation. Wenn der gesprochen hat, die Volksmenge geriet in Entzückung. Also es waren richtige charismatische Veranstaltungen und Leute begannen zu weissagen und zu Zungenreden. Das war also sensationell. Da gab es noch keine charismatische Bewegung, das hatte der schon längst vorweggenommen. Und der hat das Judentum von England bis nach Persien, also Iran heute, in Bewegung gebracht. Und große Teile des Judentums hinter sich hergezogen. Und dann haben die Muslime ihn geschnappt. Und er kam in den Knast in der Türkei, also heutige Türkei. Und dann brach die Bewegung zusammen, als er zum Islam übertreten musste. Und dann, eben, kann man sich vorstellen, tiefste Depression. Ja? Und war alles nur Betrug. Und so ging das weiter, bis eben, was Philipp gesagt hat, der letzte war Menachem Mendel Schneerson, der war ein Rabbi in New York. Der hat nie gesagt von sich, er sei der Messias. Nur sein Nachfolger. Aber er hat auch nie gesagt, ich bin's nicht. Das ist noch wichtig bei Verführern. Man muss nicht nur gut zuhören, was sie sagen, sondern auch, was sie nicht sagen. Das ist ganz wichtig. Und der sagt nicht, ich bin's nicht. Und man hat für ihn ein Haus in Israel gebaut, für den Tag, wenn die Zeit des Galut kommt, die Erlösung, dann würde er von New York nach Israel gehen. Er war noch nie in Israel. Zum ersten Mal in dieses Haus und dann kommt die Erlösung. Und dann wurde er immer älter. Und alte Männer, die sterben mal. Das ist so. Aber man sah das kommen und hat dann ganz viele Health-Care-Leute bereitgestellt, Psychologen, die bei einer Massenpsychose, die man befürchtet, bei 300.000 ultraorthodoxen, schwarz gekleideten Chabad-Leuten, und damit man das auffangen kann. Und dann kam der Tag, er starb. Kein Problem. Keine Psychose, kein Problem. Ja, er ist der Messias. Und zwar wird er jetzt wieder auferstehen. Schließlich steht ja in Jesaja 53, der Messias wird sterben. Und wir warten, bis er wieder aufersteht. Ja, in der Zwischenzeit sind ein paar Tage mehr als drei vergangen, 2018. Er ist immer noch nicht da. Also wenn man Gelegenheit hat, mit Chabad-Leuten zu sprechen, mit dem muss man fragen, und jetzt? Übrigens, Jesaja 53, das bezieht ja auf den Messias. Ja, natürlich. Das haben ja die alten Rabbiner, haben das ja auch so gemacht. Ja, richtig. Aber im Mittelalter, Rashi und Abravanel, die haben gesagt, das bezieht sich nicht auf den Messias, weil sie sahen, wie sich das genau erfüllt hat in Jesus Christus. Aha. Aber in Jesaja 53 steht nicht, da stirbt ein alter Mann, sondern die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Aber dieser alte Mann ist einfach so gestorben. Aber der Jesus ist wirklich so gestorben, wie es in Jesaja 53 steht, und am dritten Tag auferstanden. Und jetzt warten die immer noch bisher. In Israel sieht man heute noch Plakate, man kann auf der Autobahn fahren, immer wieder sieht man sein Gesicht mit dem Hut. Melech Mashiach, König Messias. Hatzlacha uvracha, gelingen und Segen. Unglaublich. Die warten immer noch. Ja, aber eben der Jesus sagt hier in Lukas 17, das erste Mal musste eben der Herr kommen, um zu leiden. Lies nochmals Vers 25.
Samuel. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht.
Jawohl. Also, da macht der Herr klar, er wird kommen wie der Blitz. Aber zuvor, und das sind diese ganz lange Zeit zuvor, das ist das erste Kommen, da muss er kommen und vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Jesaja 53 musste sich zuerst erfüllen. Und viel später erst wird sich das zweite Kommen erfüllen. Und in Sacharja 12, Vers 10, auch ein Vers, den die alten Rabbiner schon auf den Messias bezogen haben, dort heißt es, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Da haben wir auch beides beieinander. Beim ersten Mal wurde er durchbohrt in Jerusalem, und beim zweiten Mal werden sie dann auf ihn blicken, wenn er kommt als König. Sacharja 12, 13 bis 14, da geht es um sein Kommen als König. König. Ja, jetzt werden wir nächstes Mal weiterfahren mit Vers 26, die Tage Noahs und die Tage Lots als prophetischer Hinweis auf die Endzeit unmittelbar vor seinem Kommen. Die Endzeit muss also so sein wie Sodom und Gomorra, Tage Lots, und muss so sein wie die Tage unmittelbar vor der Sintflut. Eine Welt erfüllt von Gewalt. Eine Welt erfüllt von sexueller Perversion, eine Welt voll Gewalt. Und das ist sehr aktuell für unsere Zeit.